Inside Hochschulkommunikation von Expertinnen für Expertinnen. Alles rund um Kommunikation, PR, Marketing und Digitalisierung an Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Powered by Bundesverband Hochschulkommunikation und Mandarin Edu.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Inside HCOM. Ich bin Ina Tedoudis und wir drehen heute die Hochschul- und Wissenschaftskommunikation mal wieder gemeinsam eine kleine Runde weiter. Und es dreht sich ja so einiges, wenn wir uns ganz konkret heute Berufsbilder im Bereich Hochschulkommunikation anschauen. Die Einschläge kommen schneller, die Kanäle verändern sich rasant und das klassische Berufsbild von vor 5 oder 10 Jahren greift an vielen Stellen einfach überhaupt nicht mehr. Und ja, man muss schon sehr flexibel bleiben, um bei diesem Tempo mitzuhalten. Was bedeutet das eigentlich für den Nachwuchs, den wir gerade in unseren Abteilungen ausbilden? Was müssen die heute zwingend lernen und was können wir uns vielleicht auch schenken? Genau darum geht's heute, unter anderem ein ganz, ganz ungeschmückter Blick auf den Weg vom ersten Tag im Volontariat bis hin zum ausgelernten mit Zukunftsskills. Da reden wir drüber. Und zwar mit Konstanze Schölch von der Hochschule München. Hallo Konstanze.
Hallo Ina.
Mit Florian Klebs von der Uni Hohenheim. Hi Florian.
Hallo.
Und Karin Bauer-Lepin von der FU Berlin ist dabei. Hallo Karin, schön, dass du als Wiederholungstäterin schon dabei bist.
Hallo, danke.
Ja, ihr seid zumindest digital alle da. Macht's uns mir doch ein bisschen einfach und stellt euch gerne einmal selber vor. Wer seid ihr? Was macht ihr im Tagesgeschäft? Und was ist euer Bezug zum Thema? Karin, magst du gleich anfangen?
Ich bin Karin Bauer-Lepin. Ich leite Kommunikation und Marketing an der FU Berlin seit einigen Jahren und war vorher aber viele Jahre auch in der Privatwirtschaft tätig und habe so viele Jahre jetzt auf dem Buckel, dass ich insgesamt auf die Ausbildung von bestimmt 15 oder 20 VolontärInnen zurückblicken kann, die mir meinen Weg gekreuzt haben, denen ich helfen durfte, ins Berufsleben zu kommen. Mein eigenes Volontariat liegt schon so lange zurück. Es war Mitte der 90er in einer Tageszeitung und insofern ist das auch mein Bezug zum Thema, was von damals hilft mir heute noch und was nicht. Darüber freue ich mich gleich zu sprechen.
Okay, danke schön. Konstanze?
Ja, ich habe 2022 mit dem Volontariat an der Hochschule München begonnen und bin also noch nicht ganz so lange dabei. Hatte dann das Glück, nach dem Volontariat nach 2 Jahren weiterzumachen als Referentin für Hochschulkommunikation. Und da ist mein Aufgabengebiet immer noch recht breit gefächert von klassischer Pressearbeit, Social Media, aber auch das Hochschulmagazin, was bei uns 2-mal im Jahr erscheint, das koordiniere ich und ja, bin jetzt auch seit September letzten Jahres Teil des Vorstands mit Karin zusammen des Bundesverbands.
Breit gefächerte Aufgaben.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Florian, du bitte auch noch einmal den Rundumschlag.
Ich bin zu meiner eigenen Überraschung jetzt seit über 20 Jahren an der Uni Hohenheim und leite zusammen mit einer Kollegin die Stabsstelle für Pressearbeit, interne Kommunikation und Social Media. Ist ein langer Titel, hat aber den Vorteil, dass er eigentlich alles schon beinhaltet. Angefangen habe ich ähnlich wie Karin, freie Mitarbeit bei der Zeitung, Zeitungsvolontariat, dann Magazinproduktion und Alexander von Humboldt Stiftung, Pressesprecher. Danach wollte ich eigentlich mit einem Freund zusammen ein Redaktionsbüro eröffnen und habe dann kurz die Uni Hohenheim zwischengeschoben. So ist es dann halt gekommen. Ich habe vom ersten Tag an Praktikantinnen und Praktikanten gehabt. Mehr Geld hatte ich nicht. Und als ich dann die allererste Chance bot, das ist jetzt auch 2008, den ersten Volontär einzustellen. Seitdem haben wir durchgehend Volontärinnen und Volontäre gehabt und die bereichern uns stark.
Es waren immer ganz dicht dran an der Zielgruppe ja auch so ein Stück weit, ne? Okay, ihr seid unterschiedlich weit vorgedrungen jetzt im Bereich. Also Konstanze, du hast selber gesagt, dein Einstieg ist noch gar nicht so lange her, 2022, obwohl in der digitalen Zeit ist das ja eine Ewigkeit. Mit welchen Erwartungen bist du damals gestartet an den Job? Hast du dir vorstellen können, dass du jetzt ja diese Bandbreite bedienen musst von Digitalmarketing, Social natürlich mit rein, bis hin zu Website, Print, eigentlich ja krass breit gefächert bist?
Also ich muss wirklich ganz ehrlich sagen, dass ich mir am Anfang nicht allzu viel unter diesem Berufsbild vorstellen konnte, weil dieser Beruf Hochschulkommunikatorin mir vorher auch gar nicht so bekannt war. Also das war kein Job, der auf dem Radar war, obwohl ich thematisch eigentlich schon im Studium in die Richtung gegangen bin von meiner Ausbildung her. Was ich mir am ehesten darunter vorstellen konnte, war dieser Bereich Wissenschaftskommunikation. Also wir haben irgendwelche Forschungsergebnisse, die wollen wir erzählen, spannend aufbereiten. Aber dass Hochschulkommunikation natürlich so viel mehr ist und darüber hinausgeht, das war mir so gar nicht bewusst. Und was sich jetzt eben in diesen paar Jahren, seitdem ich ja in diesem Beruf tätig bin, verändert hat, ist schon echt ein Wahnsinn. Also das habe ich so auf jeden Fall auch nicht erwartet.
Vielleicht kann man da auch ergänzen, dass die letzten Jahre in der Kommunikation sich stark verändert haben, aber das ging auch schon ein gutes Stück vorher los, dass das ganze Leben der früheren Pressestellen, die zum Teil heute gar nicht mehr so heißen, auf den Kopf gestellt wurde. Und in vielen Universitäten hat man sich schon eigentlich seit Beginn der 2010er dann die Augen gerieben und mit etwas Erstaunen auf das Erstarken von Social Media geschaut und auch einen Umgang damit gefunden und auch zum Teil sehr, sehr professionell Umgang damit gefunden und zum Teil muss man ihn mit neuen Kanälen auch immer noch finden. Also daher hat sich spätestens da wirklich massiv die Arbeit verändert und du bist dann, Konstanze, zu einer Zeit gekommen, als nochmal viele Änderungen stattfanden, weil natürlich die Nach-Corona-Zeit auch nochmal vieles ganz neu auf uns zugebracht hat, was wir vorher gar nicht ahnten.
Ja, also ich glaube gerade im Bereich Social Media habe ich den Eindruck, dass sich da immer schneller auch Entwicklungen abzeichnen. Ich weiß nicht, wie oft sich der Algorithmus in den 4 Jahren, seitdem ich dabei bin, schon geändert hat. Also wir haben irgendwann aufgehört zu zählen und das ist wirklich eine Aufgabe, ja, herauszufinden, welche Algorithmen jetzt gerade funktionieren, die Content-Strategie dementsprechend anzupassen. Dann natürlich auch, wie sich die Plattformen verändert haben. Also wir hatten die Übernahme von Twitter durch Elon Musk, der damit den Faschisten freie Bahn gegeben hat, weshalb es ja auch zu Recht diesen Exit gab vieler Hochschulen und dann zu Blue Sky gewechselt sind. Mittlerweile ist der Hype auch schon wieder weg. Also es ist so wahnsinnig schnelllebig und man muss da wirklich ja immer am Ball bleiben und schauen und sich immer wieder auch anpassen.
Und die andere Seite, Ina, das hast du ja schon gesagt, die Zielgruppenseite ist ja auch völlig anders. Also die Frage, wie werden eigentlich unsere Nachrichten aufgenommen oder unsere Botschaften empfangen und wer möchte sie hören und wie viel kann man den Hörerinnen oder den LeserInnen zumuten inzwischen schon? Schaffen die mehr als 30 Sekunden Aufmerksamkeit? Schaffen sie vielleicht nicht mal mehr so viel? Und insofern kommt noch auf der Empfängerseite, also nicht nur auf unserer Senderseite, eine ganz krasse Veränderung dazu und auch so eine Anspruchshaltung, die Informationen serviert zu bekommen, mundgerecht und die einfach nur noch so konsumieren zu müssen. Also auch da hat sich massiv was verändert.
Ich denke, da zersplittern sich die Zielgruppen. Deswegen haben wir auch die vielen verschiedenen Kanäle. Ich glaube, die Anspruchshaltung, die Informationen von uns als Kommunikatorinnen und Kommunikatoren so zu bekommen, wie man sie am besten aufnehmen kann, die haben auch vor 20 Jahren schon Journalisten gehabt. Und das trägt sich jetzt in die Gesellschaft und in die verschiedenen Gruppen rein. Und deswegen ist ja auch, wie es Konstanze macht, eine Plattformstrategie wichtig, dass ich weiß, wer steckt hinter welcher Plattform, was ist für diese Zielgruppe relevant und wie gehe ich mit der um.
Wenn wir jetzt mal ganz vereinfacht das darstellen, ne? Also am Anfang, also wenn die alten Hasen von früher berichten aus den Pressestellen, da ging es ja wahrscheinlich darum, regelmäßig zu Uhrzeit X einen Fax zu verschicken. Also ganz simpel. Und da gab es dann eine Pressemitteilung, dann gab es vielleicht noch irgendwie Bilder irgendwie hinten dran und fertig war's. Und heute, sagt er selber, sind ja, ich weiß gar nicht, wie viele Plattformen man bedient, wie viele unterschiedliche Zielgruppen man bedient. Schlägt sich das denn auch in der Personaldichte nieder? Man braucht ja im Grunde, brauchst du ja, Konstanze sagt es gerade, allein der Algorithmus, du brauchst ja für alles eine Expertin und einen Experten eigentlich.
Das kommt jetzt so ein bisschen von der Negativseite, als ich beim Vorgespräch überlegt habe, was hat sich alles geändert, hätte ich mal unterm Strich gesagt, vieles, vieles, vieles zum Besseren. Mhm. Sodass der Beruf eigentlich viel mehr Spaß macht. Und eins davon ist die Teamarbeit. Man kommt also raus aus diesem alleine am Schreibtisch oder vielleicht gerade noch mit einer Praktikantin, sondern in ein Team rein. Und klar, da brauchst du Spezialwissen. Gleichzeitig brauchst du auch Universalwissen. Wir haben es im Team so gelöst. jeder muss praktisch alles können im Notfall, aber also jeder hat auch sein Spezialgebiet und kann es auf jeden Fall besser. Unsere Social Media Managerin, der kann ich das Wasser nicht reichen, ganz klar. Aber wenn sie Urlaub hat oder krank wird, dann kann ich einspringen und ihre Arbeit auch anständig machen.
Ich glaube, das ist auch wichtig zu sagen, die Grundfertigkeiten haben sich gar nicht so stark verändert. Das heißt, man muss nach wie vor das, was auch schon in meinem Volontariat in den 90er Jahren das Thema war, man muss nach wie vor ein Thema erkennen, man muss Relevanz erkennen, man muss nach wie vor in der Lage sein, überhaupt die Perspektive zu wechseln und sich zu überlegen, wie kommt etwas, was ich mitteilen will, bei jemand anderem an und wie kann ich es ihm begreiflich oder schön oder unterhaltsam machen, sodass es auch wirklich ankommt und mein Ziel erreicht. Und das sind ganz klare Fertigkeiten und auch Denkweisen, die sich in dem Sinne nicht stark verändert haben. Und die funktionieren in den Kanälen genauso wie bei einer klassischen Pressemitteilung. Wenn ich nicht in der Lage bin, mir zu überlegen, für wen ist das Thema relevant und wie mache ich es so, dass es relevant ist und wie bereite ich etwas auf, damit es bei der richtigen Zielgruppe ankommt, dann kann ich eigentlich auch die neueren Kanäle schlecht bedienen. Und ich glaube, insofern ist das die gute Nachricht für alle, die schon was älter sind, dass man das, was man mal gelernt hat, durchaus auch, und das höre ich ja auch bei dir raus, Florian, auch immer noch anwenden kann, weil es ist eine andere Sprache und es ist eine andere Form des Ausdrucks, aber es ist nicht eine andere Grundhaltung.
Unbedingt. Was vielleicht ganz stark dazugekommen ist, ist einmal die Bedeutung von interner Kommunikation. Die war, auch wenn man mit dem Blick von außen reinkommt an der Hochschule, habe ich anfangs unterschätzt, aber sie ist auch in ihrer Bedeutung unheimlich gewachsen und seit Corona nochmal um Potenzen höher geworden. Und der Beratungs- und Coaching-Anteil, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler kommunizieren mehr selbst, brauchen dabei Unterstützung, brauchen auch Unterstützung, wenn es brennt. Also in der Kommunikation es schiefgegangen ist, gar nicht unbedingt, weil jemand auf der Wissenschaftsseite was falsch gemacht hat. Das ist ein ganz großer Block, der bei uns mehr geworden ist. Und es schlägt sich auch ein Stück weit in der Ausbildung nieder. Anfangs haben wir unsere Volontärinnen und Volontäre zu den Bonitärskursen von Zeitungen geschickt, weil wir dachten, das ist so die Hauptzielgruppe. Wir finden es spannend. Vielleicht kennen sie schon den einen oder anderen danach. Dann gibt es gleich ein Netzwerk und die sollten wissen, wie Journalistinnen und Journalisten denken. Heute ist es ein Ausschnitt geworden auf der Arbeit und auch die Anbieter haben sich professionalisiert. Es gibt gute Angebote für PR-Volontariat und inzwischen nutzen wir die. Also da hat sich richtig was geändert.
Während meines Volontariats hatte ich Fortbildungen bei der Akademie der Bayerischen Presse und das waren Kurse zu Textsorten, zum Interview führen. Also es waren sehr breit gefächerte Kurse, wo man sich intensiv mit Storytelling auseinandergesetzt hat und eben auch da nochmal so diese grundlegenden Skills mitbekommen hat, wie kann ich eine Geschichte erzählen für verschiedene Zielgruppen, wie kann ich das aufbereiten in verschiedene Textsorten. Und ich glaube, dass das auch etwas ist, was immer noch absolut relevant ist, weil wir können natürlich jetzt mit KI uns alle möglichen Texte ausgeben lassen, aber es ist immer noch in unserer Verantwortung, die Qualitätskontrolle sicherzustellen. Und das kannst du nur, wenn du weißt, ob dieser Text auch eben den Qualitätskriterien entspricht. Also das, glaube ich, ist weiterhin wirklich ja ein wichtiger Teil der Ausbildung.
Und die Fähigkeiten, die du für Social Media brauchtest, hast du dir die selbst angeeignet oder hast du da auch Kurse besuchen können?
Teils, teils. Also ich glaube schon, dass Social Media definitiv viel mit Ausprobieren zu tun hat. Und das ist ja auch vielleicht das Schöne an dem Beruf, dass man ja ohne schlechtes Gewissen auf Instagram surfen kann oder auf den anderen Plattformen, weil das einfach super wichtig ist für Recherche. Ja, also ich muss wissen, welche Trends gibt es gerade aktuell, welche Reels gehen gerade viral, welche Content-Ideen sind da so im Umlauf und dann nimmt man sich das natürlich zur Inspiration und schaut, ob man das irgendwie umsetzen kann für die eigene Institution. Also da ist schon viel ausprobieren und auch sich kreativ austoben. So technische Sachen wie schneide ich, das klar, kann man natürlich dann lernen, aber der Rest, würde ich sagen, ist wirklich, ja, ausprobieren.
Und wie du ja auch schon gesagt hattest, es ist ja auch das, was gestern gut war, kann morgen alter Hut sein, ne? Es ist extrem schnell, verändert sich ja die Landschaft da auch in dem Bereich. Und das ist, glaube ich, was, was sich definitiv zu früher geändert hat, dass man immer öfter da sitzt und sagt, wir wissen, dass wir nichts wissen und lass uns mal gucken, lass uns mal probieren. Aber wie bildet man sowas aus? Ist das eine Form von, bleib einfach offen und flexibel? Und es gibt ja auch viele Menschen, die mögen das überhaupt gar nicht, sich ständig auf neue Rahmenbedingungen irgendwie einstellen zu müssen. Ist das was, was man im Volontariat schon übt oder lernt? Einfach zu sagen, komm.
Auf jeden Fall. Ja, ne? Wir haben ja beides. Wir haben gewisse Konstanten und jeder Mensch braucht wahrscheinlich ein gewisses Gerüst, an dem er oder sie sich festhalten kann. Und das hat Karin auch schon ausgeführt. Also die Neugier festzustellen, ist was ein Thema oder ist es kein Thema? Die Fähigkeit, mich in andere reinzuversetzen, der Perspektivwechsel und die Empathie, das sind das Wichtige. Auch die Fähigkeit, Sachverhalte erklären zu können oder, worüber wir gar nicht gesprochen haben, so ein gewisses ethisches Grundgerüst und der Glaube, dass eine faktenbasierte Dialog das ist, auf dem unsere Gesellschaft fußt, mit dem wir sehr weit gekommen sind und dass das etwas ist, was man auch in Zukunft haben will. Ich glaube, das sind alles Konstanten, die bleiben. Wenn jemand sagt, ich will unbedingt schreiben und ich komme gar nicht mehr dazu, das wäre eine Konstanze, die ich nicht empfehlen kann. An sich muss man sagen, eigentlich, ich habe Interesse daran, Menschen zu Themen, die mir liegen, Wissenschaft miteinander in Dialog zu bringen und die dabei zu unterstützen, dass sie sich möglichst gut verstehen. Und dazu gehört dann die Content-Produktion und das ist dann halt immer wieder anders. Aber wenn ich Sternekoch bin und sage, dann will ich jeden Abend, will ich den Leuten ein kulinarisches Erlebnis bieten. Aber jeden Tag sitze ich morgens da und schaue nach, was gibt's auf dem Markt und mach's irgendwie anders. Und das ist dann eigentlich das Spannende daran. Deswegen würde ich sagen, vor der Veränderung keine Angst haben, sondern sagen, das ist das Coole, das ist die Würze, dass ich mich da immer wieder neu erfinden und was neu ausprobieren und was lernen darf und auch Fehler machen darf ein Stück weit. Finde ich übrigens ausgesprochen gut, Konstanze, wie du das gesagt hast, mit dem Mut. Ich darf auch daneben liegen mal. Und morgen mache ich es dann wieder anders. Und wenn man nicht mal daneben liegt, dann hat man auch keinen Hit.
Ja, also ich glaube, es ist schon so, dass es hauptsächlich wahrscheinlich eine Typsache ist. Also bin ich ein Typ, der ja gerne auch Veränderung hat, macht mir das was aus, sehe ich das eher als was Positives, als eine positive Herausforderung oder ist es vielleicht eher eine Belastung für mich? Aber klar ist, dieser Beruf Hochschulkommunikatorin ist nichts, was immer gleich bleiben wird, sondern wir sind so eng geknüpft an politische, gesellschaftliche Veränderungen, die ich auch immer im Blick haben muss. Also ich glaube auch so als Volo würde ich empfehlen, mir jeden Abend die Tagesschau anzuschauen oder irgendeine andere Nachrichtensendung, die ja faktenbasiert ist. Aber dass man da immer am Ball bleibt und ja wirklich Lust hat, auf diese Veränderungen, die da draußen stattfinden, einzugehen und sich anzupassen, also die ist schon Grundvoraussetzung, würde ich sagen.
Wir erleben das ja direkt vor unserer Bürotür eigentlich, den Hochschulen selber. Da laufen überall die Diskussionen, dass das Studium weg muss vom Faktenwissen. Das braucht man auch. Aber dass es in Richtung geht, Kompetenzen zu erwerben. Und so ist es überall und in diesem Beruf auch.
Für größere Unis und Hochschulen, vielleicht gibt es da noch die Nischen. Also ich kann das bei mir sagen und ich sehe auch einige Hochschulen, wo es die Nische noch gibt, wo man auch als guter, als Edelfeder, wie man früher gesagt hat, noch seine Ecke findet und da sich auch in Wissenschaftstexten beruflich immer noch niederlassen kann. Aber die Nischen werden kleiner, das würde ich genauso auch sehen. Also die Nischen, in denen man die Veränderungen vielleicht weniger spürt, sind heute nicht mehr so groß. Ich finde es aber auch interessant, weil das, also ich könnte gar nicht anders arbeiten. Mich würde das unheimlich langweilen, wenn es sich nicht verändern würde. Also, und ich glaube, Konstanze, dir geht es auch so. Das macht ja gerade die Schönheit auch dessen aus, dass wir an den Unis sind.
Ja, definitiv. Also für mich ist das auch das große Plus dieses Berufs, dass es einem nie langweilig wird. Also ich hatte wirklich noch nie den Punkt, wo ich mir dachte, oh, jetzt wiederholt sich das schon wieder. Also die Themen sind immer anders. Dann natürlich die Plattformen, die Art und Weise, wie man Geschichten erzählt, wo man Geschichten erzählt, welche Zielgruppen man wie erreicht. Das ist immer wieder eine neue Herausforderung und das macht's spannend. Ja, das ist was Schönes. Also ich sehe das als einen großen Pluspunkt.
Und im Bundesverband ist uns wichtig, dass dieses Volontariat auch ausbildet für solche Fälle, aber auch, dass es vergleichbar ist mit den Volontariaten anderer Anbieter außerhalb der Universitäten, sodass unsere Volontärinnen auch in der Lage sind, wenn sie dann am Ende doch feststellen, die Uni ist es nicht für mich, dass sie in der Lage sind, auch die Medienformen zu wechseln oder für andere Organisationen gut ausgebildet zu sein. Denn das ist unheimlich wichtig. Die Einstellungsmöglichkeiten oder Übernahmemöglichkeiten sind leider ja nicht immer gegeben. Da hattest du Glück, Constanze, aber es gibt natürlich eben auch leider viele sehr, sehr gute ausgebildete Volontärinnen, die man dann ziehen lassen muss und dann mit einem guten Gefühl sagen zu können, ich habe dich gut ausgebildet, also nicht nur ich, sondern das Team, alle haben was dazu beigetragen. Wir haben hier einen Menschen sozusagen ausgebildet, wo wir wirklich sagen können, der hat in den 2 Jahren einen Schritt gemacht, da gab es eine steile Lernkurve, da gab es so viel Möglichkeiten, auch mal was alleine und völlig allein zu machen und manchmal aber auch im großen Team zu arbeiten. Und das ist sehr, sehr wichtig. Deshalb gibt es auch Leitlinien, wie man VolontärInnen ausbilden soll, aber auch, und das ist auch nicht unwichtig, wie man VolontärInnen bezahlen soll, damit es auch angemessen ist, damit die auch von ihrer Ausbildung leben können und auch eben angeglichen an andere Medien und andere Betriebe sozusagen nicht im Nachteil sind. Was das Schlimmste wäre, was ich mir vorstellen kann, ist, VolontärInnen als günstige Arbeitskräfte einzustellen. Und es gibt natürlich auch solche Fälle leider, aber in den meisten Hochschulen ist das nicht der Fall, sondern man erkennt, was du, Ina, auch am Anfang schon gesagt hast, man erkennt, dass man da auch einen Wert hat. Und auch Florian, du hast es gesagt, das sind bereichernde Kolleginnen, die näher an der Zielgruppe sind, die ganz oft völlig neue Perspektiven mitbringt, auf die man gar nicht kommt. Und gleichzeitig ist es eben auch eine Frage auch unserer eigenen Zukunftsabsicherung, dass wir Menschen ausbilden, die unseren Job später machen können und die eben auch die ganze Bandbreite kennengelernt haben.
Du hast gerade die Leitlinien angesprochen. Das würde mich mal interessieren, wie oft guckt ihr darauf oder wann stellt ihr fest, wir müssen daran, wir müssen was anpassen, wir müssen was ergänzen? Findet das regelmäßig statt oder wie läuft das?
Tatsächlich im Groben schon. Die Leitlinien haben sich die VolontärInnen zusammen mit dem Bundesverband selbst gegeben und haben sie erarbeitet. Also einmal im Jahr gucken wir auf jeden Fall raus, weil wir dann auf unserer Jahrestagung die Volo-Preise oder Volo-Zertifikate verleihen und diejenigen Hochschulen aus zeichnen, die eine gute Ausbildung anbieten. Das ist auch wichtig, weil die Hochschulen das mit in ihre Organisation zurücknehmen und sagen, guck mal, wir haben hier einen Preis dafür bekommen, dass wir eine gute Ausbildung machen. Die ist natürlich teurer als eine schlechte Ausbildung und deshalb muss man das von Zeit zu Zeit den Unileitungen wieder oder auch den Personalleitungen oder wem auch immer unter die Nase halten und sagen, das muss leider sein, sonst müssen wir es lassen, sonst ist es nicht in Ordnung, wenn wir das so machen. Das heißt, einmal pro Jahr schauen wir drauf und es gibt gelegentlich Veränderungen in dem Ganzen, wo man dann sagt, also hier haben wir eine Veränderung oder eine bestimmte Sache noch nicht absehen können. Da müssen wir vielleicht mal ran. Das passiert jetzt nicht sehr häufig. Das sind dann eher so Sachen bei der Preisverleihung, dass wir sagen, muss es unbedingt eine Hospitanz sein oder kann es eine andere Form von Praxiserfahrung sein? Muss es unbedingt eine bestimmte Dauer sein oder kann auch ein etwas kürzeres oder ein verkürztes Volontariat trotzdem ein gutes Volontariat sein? Aber das sind sehr praktische Fragen, die die Mitglieder auch an uns herantragen. Und wo sie sagen, wir machen eigentlich alles richtig, nur diese eine Sache, die können wir nicht machen und muss sie unbedingt sein, gibt es da vielleicht Möglichkeiten?
Gerade auch so Hospitanzen oder auch Praktika, vielleicht irgendwo anders auch mal in der Redaktion, ist ja auch nicht für jeden Hochschulstandort immer gleich einfach zu organisieren, oder?
Das ist in der Tat nicht immer einfach, aber es lohnt sich unheimlich, weil auch von solchen Hospitanzen kommen die Volos in der Regel gestärkt zurück und haben ganz oft auch nochmal Inputs und manchmal auch, wie Florian schon sagte, Netzwerke aufgebaut, wo man auch von profitieren kann. Das ist natürlich hier in Berlin recht einfach, weil wir sehr viele Medien haben und die aus dem Vollen schöpfen können, aber in anderen Gegenden ist es sicherlich schwieriger und dazu kommt, dass das leider auch für manche Hochschulen sehr teuer ist, weil man natürlich, wenn man dann den Ort wechselt und eben nicht in der gleichen Stadt hospitieren kann, sondern woanders eben auch die Frage ist, wer zahlt mir die Unterkunft, wer zahlt mir die Fahrtkosten zu diesem anderen Ort. Also das ist nicht für alle Hochschulen so leicht zu bewältigen, aber auch ein echter Wert, wenn man es denn hinbekommt, das möglich zu machen.
Das stimmt, das sind wir gerade von deinen Gästen heute ein bisschen privilegiert, weil wir jeweils aus der Landeshauptstadt kommen, aber wir haben auch schon einmal die Idee eingespeist, ob wir nicht interne Volo-Austausche machen, also sagen, von einer Hochschule zur anderen, hätte den großen Vorteil, man kann wirklich gleichzeitig über Kreuz 2 Volontärinnen und Volontäre tauschen. Das heißt, es ist Kontinuität da, mir fehlt nicht plötzlich im Team jemanden 4, 6 oder 8 Wochen. wenn die zwei sich vielleicht schon auf der Bundestagung kennengelernt haben und verstehen sich, wäre vielleicht sogar drin, dass sie sich gegenseitig Zwischenmiete geben, dann wäre das Unterkunftsproblem auch schon gelöst. Fände ich einen sehr, sehr spannenden Ansatz, weil auch wenn, Karin, gebe ich dir vollkommen recht, die Volontariate müssten vergleichbar sein. Trotzdem ist es immer an jeder Hochschule ein bisschen anders, ist nochmal ein Gewinn. Auch bei uns ist ein Volontariat nicht mit dem anderen vergleichbar, weil es ist ja Training on the Job. Und mal gibt es dieses Großprojekt oder jene Besonderheit, wo dann immer was noch besonders gemacht wird. Aber diese Idee, dass wir intern auch mal so einen Pool aufbauen und sagen, oder es den Volontärinnen selbst überlassen, dass die sich anfreunden und sagen, Mensch, mit dir würde ich gerne mal tauschen, fände ich ein super spannendes Projekt.
Das finde ich auch eine super Idee, Florian. Da würde ich absolut mitgehen und war ja selbst von Anfang an Teil des Volo-Netzwerks des Bundesverbands und kann wirklich sagen, dass mir das wahnsinnig geholfen hat und das wirklich viel gebracht hat, sich untereinander auszutauschen, zu sehen, auch wie unterschiedlich natürlich manche Aufgabengebiete waren. Je nach Hochschule hat man da natürlich auch andere inhaltliche Schwerpunkte. Und dann hat es natürlich auch viel gebracht in Richtung Perspektive. Also was passiert, wenn mein Volo vorbei ist? In welche Richtung kann ich gehen? Sich da auch auszutauschen und zu hören, ja, wie hat man da den Absprung sozusagen geschafft? Also das Volo-Netzwerk, ja, ist wirklich eine wahnsinnig große Hilfe gewesen, auch in meinem Prozess.
Ich glaube, da haben wir auch was Besonderes. Da haben wir ein Alleinstärkungsmerkmal zu vielen anderen Volontariaten. Ich glaube, das gibt es woanders so nicht. Können wir stolz sein. Danke, Konstanze und Karin.
Also das ist jetzt auf jeden Fall ein wichtiger Rat für alle, die vielleicht mit den Gedanken spielen oder schon angefangen haben mit ihrem Volontariat in dem Umfeld, absolut unbedingt in dieses Netzwerk rein. Gibt es irgendwas, was ihr anderen raten würdet, die jetzt vielleicht mit dem Gedanken spielen, im Bereich Hochschulkommunikation Volo zu machen? Konstanze würde sagen, auf jeden Fall, sehr sinnstiftend, sehr befriedigend. Ich habe mich noch keinen Tag gelangweilt.
Ja, also ich glaube, so aktuell wäre mein Rat, sich wirklich intensiv mit KI auseinanderzusetzen. Ich glaube, dass das wirklich gerade einfach super aktuell ist. Es gibt mittlerweile so viele Angebote, YouTube-Videos, noch und nöcher. Man kann selber so viel ausprobieren. Aber dass man da einfach am Ball bleibt, diese Entwicklung beobachtet, selber auch immer wieder ausprobiert. Und man muss jetzt kein KI-Crack sein, sondern es reicht, wenn man sich da ein bisschen auskennt, aber dass man da wirklich dran bleibt. Ich glaube, das ist für das Volo aktuell wirklich sehr wichtig.
Mein Tipp wäre, traut euch, auch wenn ihr nicht Medienwissenschaft studiert habt, sondern irgendwas anderes. Ich finde es, Studium ist für mich ein Muss, leider, weil ein bisschen was aus dem Wissenschaftsbetrieb zu kennen, Statistik kennen, wie werden Ergebnisse abgesichert, wie werden die überhaupt erlangt, was ist falsifizieren und was ist die Vorläufigkeit von Ergebnissen. Das ist alles Sachen, die muss man ein Stück weit mitbringen, weil das können wir im Volontariat nicht beibringen. Also so einen gewissen Einblick und auch schon mal eine Abschlussarbeit gemacht haben und eine Hochschule von innen gesehen haben, das finde ich wichtig, aber ansonsten fachfremde Leute willkommen.
Und ich würde vielleicht auch noch ergänzen, ich würde also Leuten, die überlegen, was sie vielleicht beruflich mal machen, definitiv den Bereich Hochschulkommunikation empfehlen, weil es einfach was sehr Sinnstiftendes ist. Also wir leisten demokratiestützende Arbeit, wir setzen uns dafür ein, dass ja der Dialog zwischen der Gesellschaft hergestellt wird. Wir bringen gesellschaftlich relevante Themen in die Gesellschaft. Wir haben da wirklich eine wichtige Aufgabe, die wir erfüllen. Und ich glaube, dass das heutzutage auch immer wichtiger ist, ist zumindest mein Eindruck, dass man eine Arbeit macht, die einem irgendeinen Mehrwert bietet, der über die Bezahlung hinausgeht. Von daher kann ich das allein aus der Perspektive empfehlen.
Und auch das zu starten mit einem Volontariat tatsächlich, also mit einer nochmal formalen Ausbildung, die vielleicht auch noch nicht eine volle Stelle oder ein volles Gehalt bietet. Aber ich finde es gerade in der Zeit jetzt, Konstanze, du hast die KI hervorgehoben, auch wichtig, sich seiner eigenen Stärken auch bewusst zu werden und dann diese durch KI zu ergänzen. Denn das, was wir hier ausbilden, das sind keine Menschen, die man durch KI ersetzen kann. Und das, was wir an den Unis machen, auch nicht, weil das, wovon es lebt, ist der Austausch.
Austausch mit den WissenschaftlerInnen, mit den Studierenden, mit anderen Menschen. Und das kann uns die KI nicht abnehmen. Und das ist auch eine Fertigkeit, die man erstmal aufbauen muss. Und deshalb würde ich auch immer empfehlen, eine gute persönliche Haltung dazu zu entwickeln und zu sagen, ich kann jetzt ein paar Aufgaben, die Zeit kosten und auch ein bisschen formal sind, die kann ich abkürzen. Und ich kann auch Texte, auf die es nicht so ankommt, auch mal schreiben lassen. Aber der Job an sich ist durch KI in dem Sinne nicht ersetzbar. Es ist ähnlich wie Lokaljournalismus, würde ich sagen. Es kommt am Ende darauf an, dass man mit Menschen sprechen muss, dass man den besonderen Spirit der Hochschule einfangen muss, dass man irgendwie begreifen muss, was ist hier eigentlich gerade los. Und gerade diese Frage, die Klärung, was ist relevant für die Zukunft, was interessiert meine Menschen, das kann einem die KI eben nicht abnehmen. Und deshalb ist mir sehr, sehr wichtig, das auch zu vermitteln, diese altmodischen Fähigkeiten insofern, dass, als dass wir sie schon immer so gelernt haben. Und das dann gut zu kombinieren, dort, wo zeitfressende Aufgaben eben doch abgekürzt werden können mit einem Blick auf KI, finde ich dann eine super Kombination. Und das müssen wir natürlich eben auch als Hochschulen noch üben, das den VolontärInnen beizubringen, zumal viele Hochschulen noch gar nicht so weit sind, dass sie einen guten Umgang mit KI hätten oder eine gute Leitlinie dafür hätten oder ein gutes Angebot, was man benutzen darf, sodass dieser ganze KI-Bereich momentan noch so ein kleines bisschen ein Graubereich ist, wo der Datenschutzbeauftragte zum Teil auch gar nicht so genau wissen möchte, was wir da eigentlich tun. Und gleichzeitig ist es wichtig für die Volos, sich damit zu beschäftigen. Und das ist einfach so eine Diskrepanz, an der ich sozusagen als ausbildende Einheit noch arbeite. Wie kann ich eigentlich etwas lehren, was für mich selbst neu ist und bei dem ich gar nicht so genau weiß, was darf und sollte ich da eigentlich machen?
Konstanze, ihr habt da, glaube ich, zu dem Thema was Tolles bei euch eingeführt. Ihr habt so eine KI-Sprechstunde oder Peer-Tutor-Stunde einmal die Woche.
Genau. Wir haben uns überlegt, dass wir einen Austausch herstellen wollen im Team zu KI und haben jetzt immer einmal im Monat uns einen festen Slot im JoFix dafür reserviert, wo wir uns gegenseitig immer auf den neuesten Stand bringen. Also wir bringen Beispiele mit rein, wo wir was ausprobiert haben, irgendein neues Tool. Das können aber auch manchmal Fails sein, ja, also wo man etwas mit KI gemacht hat, was nicht funktioniert hat. Aber so stellen wir sicher, dass wir alle von den Erfahrungen mitbekommen und letztendlich dann eben auch profitieren und alle ungefähr auf dem gleichen Wissensstand sind. Und das hat wirklich sehr gut funktioniert bisher.
Ja, finde ich super. Ich glaube, weil es eine gemeinsame Reise. Wir haben einmal in der Woche die Kreativstunde, die wir mit dem gleichen Ziel eingeführt haben, uns gegenseitig was zu zeigen, auf den gleichen Stand zu bringen, nicht nur KI. Anscheinend sind wir nicht so kreativ, weil es geht immer mal wieder eine Woche rum, wo wir sagen, ach, machen wir einfach eine normale Besprechung heute. Aber den Slot zu haben, der auch ein bisschen länger ist und die Idee zu Sachen weiterzugeben, das ist eine richtige Sache. Und dann nehme ich von dir den Impuls mit, dass ich sage, ja, sollten wir mal vielleicht noch wieder ein bisschen mehr Leben reinbringen.
Ich denke, KI wird sich einfach langfristig als Arbeits- oder Hilfsmittel etablieren. Also ich bin da auch voll bei Karin, das wird uns nicht komplett ersetzen. Dafür haben wir noch viel zu relevante Aufgaben und Qualitätskontrolle, Empathie, sowas kann KI dann nicht übernehmen. Aber wir müssen schon am Ball bleiben, dass wir dieses Tool eben verstehen, dass wir es sinnvoll einsetzen können und uns in diesem Bereich einfach weiterbilden. Also ich glaube, das ist ganz wichtig.
Ich glaube in der Arbeit selbst aber, dass es in der Gesellschaft einen zunehmenden Hunger gibt nach realer Begegnung. Ich glaube, dass wir nicht alles digitalisieren können und damit auch nicht eben alles über KI laufen lassen können. Es gibt so eine Schwemme von digitalen Informationen und es wird für Nutzerinnen und Nutzer immer schwieriger zu unterscheiden, was ist real, was nicht, wie komme ich aus der Filterblase raus. Dass es da einen gewissen Hunger gibt, mit Wissenschaftlern auch direkt mündlich, die in einer Veranstaltung zu erleben, in Präsenz zu erleben, in Präsenz in Austausch gehen miteinander. Es gab da mal vor 2 Jahren das Programm, das speziell Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler organisiert hat, dass die in ihren Heimatdörfern, zwar mit Blick auf ländlichen Raum gestrickt, Heimatbesuche machen und dem alten Verein vorstellen, was sie eigentlich machen. Und da kamen beide Seiten relativ begeistert zurück. Die Menschen aus der Wissenschaft haben gemerkt, sie sind gar nicht so weit gekommen, so im Detail zu erzählen, was sie eigentlich wissenschaftlich tun. Aber die Neugier an diesen Menschen, den man als Kind kannte, was macht er jetzt und wie funktioniert eigentlich dieser Wissenschaftsbetrieb und wie ist jemand, der gefühlt gestern geholfen hat, Trecker zu fahren, heute einen Professorentitel. Das war recht bereichernd. Dieses Programm fand ich sehr toll und ich finde es schade, dass es eingestellt ist. Ich glaube, solche Begegnungen werden wir mehr brauchen und das wird auch der Gesellschaft gut tun.
Wichtig ist ein Punkt noch, den man vielleicht auch schon im Volontariat, vielleicht aber leider auch erst später lernt, das ist die persönliche Resilienz auch in diesem wirklich sehr herausfordernden Beruf, dass man sich abgrenzt auch, weil ich glaube, keine unserer Pressestellen oder keine unserer Kommunikationsabteilungen ist so aufgestellt, dass sie wirklich jedem Wunsch nach Kommunikation nachkommen kann. Man muss sehr oft Absagen erteilen, man muss sehr oft Menschen auch enttäuschen. Man hat Themen, das hatte Florian vorhin schon angesprochen, wo man plötzlich Angriffe erlebt auf WissenschaftlerInnen, denen man hilft oder auf einen selbst und auch auf die Pressestellen selbst und wo man plötzlich in einem Sturm steht, auf den man auch vorbereitet sein muss. Und das ist ein Aspekt, der mir auch immer wichtig ist, dass man einen persönlichen Umgang damit hat und dabei nicht verrieben wird in dieser Vielfalt der Aufgabe. Ne? Das ist natürlich was sehr Positives, aber es kann auch etwas sehr Aufreibendes und auch Kaputtmachendes sein. Das wäre mir irgendwie auch wichtig, dass das Menschen früh im Berufsleben begreifen und für sich selbst Strategien entwickeln, um eben nicht aufgerieben zu werden.
Da mache ich den kurzen Werbeblock. Wann immer wir von Angriffen auf WissenschaftlerInnen und KommunikatorInnen sprechen, muss man den SciComm Support empfehlen. Eine Organisation, die auch lose verknüpft ist mit dem Bundesverband und die genau in diesen Fällen hilft, mit einer täglichen Sprechstunde von 8 bis tief in die Nacht, selbst an Weihnachten. Oder Organisationen wie HateAid, wenn wir wirklich auf dieses Terrain vorstoßen wollen und sagen, ja, sowas kommt auch vor, kann auch passieren und da kann man sich als Profi nochmal professionelle Hilfe holen. Eine sehr gute Sache.
Ich möchte den Werbeblock erweitern und sagen, in Folge 6 von Inside HACOM haben wir genau dazu ein ganz, ganz tolles Gespräch mit Julia Wand geführt. Und auch für alle, die jetzt vielleicht das erste Mal davon hören von SciComm Support, da war einmal komplett ausgerollt, worum es geht, wie spezifisch das sein kann und wie hands-on auch der Support tatsächlich ist. Und wie du schon sagtest, Florian, 24/7 und auch Weihnachten, glücklicherweise. Okay, ihr Lieben, ich denke, wir haben alles gestreift, was wir streifen wollten. Ich würde damit den Sack dann zumachen. Ein ganz, ganz großes Dankeschön an euch, dass ihr euch Zeit genommen habt, so ein bisschen zu plaudern aus dem Nähkästchen. Ganz, ganz ehrlich auch berichtet habt, was euch widerfährt, wie ihr es seht und erlebt. Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung.
Danke.
So, Karin, das war jetzt einmal ein großer Rundumschlag in Sachen Volo-Ausbildung und Blick in die Kristallkugel, Blick in die Zukunft. Was würdest du sagen, was sind so aus dieser Folge so deine 2, 3, vielleicht sind es auch mehr Takeaways? Was nimmst du mit?
Ich nehme eigentlich überwiegend positive Nachrichten mit. Einerseits die Nachricht, das, was wir alten Hasen gelernt haben, geht nicht verloren. Das ist nach wie vor relevant. Es kommen neue Fertigkeiten dazu. Aber das ist auch kein Hexenwerk. Das schaffen wir. Mhm. Das schaffen wir sowohl selber zu lernen, als auch unseren VolontärInnen beizubringen. Und ich glaube, was wir auch mitnehmen können, ist, eine gute Ausbildung bringt einen auch über so schwierige Fragen, wie werde ich durch die KI ersetzt oder nicht. Das ist eine wirklich gute Grundlage und das gilt nach wie vor. Und insofern ist mein positives Fazit, dass wir von der Energie und den Ideen und der Power dieser jungen Kollegen sehr, sehr viel profitieren können und dass wir gut beraten sind, viel zu investieren, damit die uns eines Tages sehr gut nachfolgen und dass die uns auch natürlich schon in ihrer derzeitigen Anwesenheit viel Freude bereiten, weil sie ganz neue Blickwinkel mit reinbringen und manchmal auch Fertigkeiten, die wir noch nicht so gut kennen und vielleicht eben auch nie so selbstverständlich anwenden werden.
Ja, sehr schön. Sehr schön rundes, positives Fazit. Danke dir auch für deine Zeit, Karin, und dass du wieder dabei warst.
Sehr gerne.
Das war's, Folge 25 von Inside Hochschulkommunikation von Expertinnen für Expertinnen. Wie immer, powered by Bundesverband Hochschulkommunikation und Mandarin Edu. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie sehr gerne in euren Netzwerken auf LinkedIn oder hinterlasst uns gerne eine Bewertung auf Spotify, Apple Podcasts und wo es überall Podcasts gibt. Wir hören uns in 14 Tagen.